Vielen Dank für die einführenden Worte. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen zu diesem Vortrag Licht und Mensch. Wir sehen hier auf der ersten Folie, ich muss ganz kurz mal meinen Timer starten, damit ich die Zeit nicht aus dem Auge verliere. Wir sehen ein Menschenpaar, auf der linken Seite die Sonne, auf der rechten Seite eine Energiesparlampe, die ja in der letzten Zeit in die Diskussion gekommen ist. Die Sonne war vor uns da. Die Energiesparlampe wird möglicherweise auch noch nach uns da sein. Vielleicht haben Sie das ja auch mitbekommen, dass die Abfälle, die quecksilberhaltigen, irgendwo in Hannover in der Grube verklappt werden, in irgendwelchen Fässern, anstatt es ordnungsgemäß aufzubereiten. Also möglicherweise tatsächlich noch für Generationen wird uns dieses Gift erhalten bleiben. Wie schlage ich jetzt also den Bogen von der Sonne um dieses Menschenpaar, was in dem Spannungsfeld zwischen dem natürlichen Licht und dem Kunstlicht hier eingebettet ist? Was musste überhaupt alles geschehen, damit diese beiden Menschen oder dass wir Menschen entstehen konnten? Zunächst musste ein Planet entstehen mit einigermaßen stabilen Verhältnissen, Wasser sollte es da geben und so weiter. Und dieser Planet, der muss in einem Sonnensystem sein, wo es auch schwere Elemente gibt, denn zum Beispiel Magnesium oder das Eisen, was in der Atmungskette für uns eine ganz, ganz große Rolle spielt, das muss schon mal vorhanden sein. Und in dem ersten Sonnensystem nach dem Urknall, was hier in unserer Region wo wir uns jetzt angesiedelt haben, war, da gab es eben noch keine schweren Elemente, sondern nur leichte Elemente. Dann ist so eine Riesensonne zerplatzt und hat die schweren Elemente als Reaktor, als Staub entsprechend hinterlassen. Also, bevor es dieses erste Sonnensystem gab, musste es Materie geben, also die chemischen Elemente und davor Energie und Strahlung. Und davor, gehen wir heute davon aus, eben gab es den Urknall, den Big Bang, was davor war, weil Big Bang als Singularität begriffen wird, können wir nicht sagen, können wir auch nicht vermuten. Aber alles, was danach kam, haben wir mit unseren physikalischen, quantenphysikalischen Möglichkeiten ja auch schon untersucht und uns versucht, dem Verständnis anzunähern. Und wenn wir mit dieser chronologischen Darstellung anfangen, mit dem Big Bang, kann man vielleicht jetzt das Ganze mal abkürzen. Ich bin kein Quantenphysiker. Ich sage mal so viel, die Ursuppe wurde furchtbar heiß gekocht und ist dann relativ schnell abgekühlt. Allerdings hat es etwa 400.000 Jahre gedauert, bis sich die Strahlung aufgeteilt hat in Licht, farbiges Licht und Materie. Also Trennung von Materie und Strahlung erfolgte etwa 380.000 Jahre nach dem Urknall, den wir etwa 13,7 Milliarden Jahre zurückdatieren aus unserem heutigen Wissen. Die nächste Abbildung zeigt uns eben so eine Akkretionsscheibe, aus der sich dann in der Mitte die Masse verdichtet. Das könnte jetzt ein Modell für dieses erste Sonnensystem sein, was uns die schwereren Elemente erzeugt hat, aus denen wir auch teilweise aufgebaut sind. Das nächste Sonnensystem kommt unserem jetzt schon sehr nah. Wir sehen hier die Erde mit ihrem Mond. Und dieses im zweiten Anlauf entstandene System, habe ich ja schon gesagt, beinhaltet jetzt auch schon vorbereitete schwerere Elemente, die unseren Körper einerseits aufbauen und die alle chemischen Elemente kommunizieren ja über Licht, über Strahlung miteinander, indem sie eben Strahlung entweder emittieren oder absorbieren. Und die Strahlung der Sonne, die kann man in dieser Kurve auf der linken Seite darstellen. Wir haben also einen steilen Anstieg im Ultraviolettbereich, einen Peak im Grün und ein etwas langsameres wieder heruntergehen in der Intensität im langwelligen, im Infrarotbereich. Und da, wo die Sonne am stärksten ist, etwas über 40% der gesamten Sonnenstrahlung entfällt auf den Bereich des sichtbaren Lichtes. Und warum steht über dieser Folie Spielraum des Lebens? Weil alle chemischen Prozesse, alle biochemischen Prozesse, alle Umwandlungsprozesse auf der Erde sich nach der folgenden Logik vollziehen. Es werden Quanten, Lichtquanten aufgenommen, die hier in dem Bereich um 3 Elektronenvolt liegen, wenn es um den sichtbaren Anteil des Lichtes, der für unser Auge sichtbar ist, geht. Und diese Quantenenergie wird bei jedem Umwandlungsvorgang in dem Sinn ausgebeutet, dass die chemischen Reaktionen ein klein bisschen von der Quantenenergie sich abknapsen. Und irgendwann ist das Ganze dann so energiearm geworden, hier etwa bei 0,1 Elektronenvolt, dass wir anstatt einer rhythmischen Einstrahlung, wie wir sie auf der Erde haben, eine rhythmische Sonnenlichteinstrahlung, eine kontinuierliche Abfallwärmeabstrahlung finden, die etwa einen Peak im Bereich von 10.000 Nanometern aufweist. Also je langwelliger das Licht ist und je langwelliger die Wärme, umso weniger kann unser Organismus damit anfangen. Biologisch hochwertig ist die Strahlung dann, wenn sie hier in dem Bereich liegt, dann ist sie nämlich universell verwendbar. UV kann zum Beispiel verwendet werden für ganz spezifische photochemisch getriggerte Reaktionen, kann aber auch in Wärme verwandelt werden. Und diese Wärme, die zum Beispiel den Pool unserer Körperwärme bildet, das ist auch nutzbare Wärmeenergie. Und was wir auch abgeben, interessanterweise, liegt der Spektralbereich unserer Wärmeabstrahlung auch um diese 10.000 Nanometer. Wir müssen Abgase in Anführungsstrichen in Form von sehr langwelliger Wärme loslassen können, damit unser Körper überhaupt neue Wärme bzw. neue Lichtquanten aufnehmen kann. Das Sonnenlicht, was wir eben in dieser Kurve gesehen haben, ist hier mal in einer astronomischen Darstellung, das heißt mit den feinsten Instrumenten aufgenommen. Wir sehen hier in jeder dieser Reihen einen Abschnitt nur des sichtbaren Spektrums. Es sind 50 solche Reihen und die schwarzen Aussparungen hier, das sind die Fraunhofer-Linien. Dabei handelt es sich um einen Strahlungssog und zwischen solchen Fraunhofer-Linien haben wir es mit einem Strahlungsdruck zu tun. Und einmal charakterisiert dieses Abbild, diese Verteilung der Fraunhofer-Linien ganz eindeutig, welche Elemente auf der Sonne vorkommen. Man hat durch Analyse der Fraunhofer-Linien auch zum Beispiel das Helium entdeckt, bevor man es auf der Sonne, das Helium entdeckt, bevor man es auf der Erde gefunden hat. Und diese Verteilung, die erinnert mich manchmal an so eine Art Barcode im Supermarkt, wo jedes Produkt seinen eigenen individuellen Tag hat. Und unsere Sonne hat eben auch so einen Tag und dieser Tag sieht bei ihr so aus. Wir können daraus ablesen, welche chemischen Elemente hier vorhanden sind. Und übrigens, die Sonne hat auch einen ganz langsamen Puls, der bei 294 Sekunden liegt. Und in diesem etwa fünfminütigen Pulsieren kann man sogar messen, dass die Fraunhofer-Linien sich hin und her bewegen. Das heißt also, selbst das Licht in seiner innersten, in seiner Binnenstruktur ist das Sonnenlicht höchst spezifisch und wir werden es auf absehbare Zeit kaum fertig bekommen, künstliches Licht so herzustellen, dass es dem Sonnenlicht in allen Eigenschaften gleicht. Hier sehen wir die Erde. Wir haben Bewegung, nämlich die Rotation der Erde um ihre eigene Achse, die erzeugt den Tag-Nacht-Rhythmus. Dieser Tag-Nacht-Rhythmus ist selbst dem primitivsten Leben, selbst den einfachsten Lebensformen in die Gene hineingebrannt. Und auch wir haben diese inneren Uhren. Alles, was auf dem Planeten Erde leben möchte, ist gut beraten, seine eigene innere Uhr mit dabei zu haben. Die Rotation der Erde um sich selbst erzeugt den 24-Stunden-Rhythmus, diesen beständigen Wechsel zwischen hell und dunkel. Und die Rotation der Erde um die Sonne erzeugt die Jahreszeiten. Auch da werden wir uns nochmal anschauen, was das für Konsequenzen hat. Leben, hatte ich jetzt schon gesagt, wir sehen hier eine Zelle, die hat eine Farbverteilung. Wir finden eher die Ultraviolett- und kurzwelligen Schwingungsvorgänge im Zellkern, in der DNS. Da würde man auch die Ursprünge von Steuersignalen, wie wir sie mit den Biophotonen kennen, inorientieren in der Peripherie der Zelle. Da haben wir zum Beispiel diese, wer erkennt, worum es sich bei dieser Struktur handelt? Mitochondrium, das ist also ein Kraftwerk. Kraftwerke lagert man eher etwas weiter weg, damit keine sensiblen Dinge passieren, wenn so ein Ding mal hochgeht. Das hat aktuellen Charakter, aber auch Mitochondrien können hochgehen, durch Sauerstoffradikale zum Beispiel, die ständig bei der Energieproduktion erzeugt werden können, die Doppelmembranen kurzgeschlossen werden und dadurch wird die Zelle unter Umständen nachhaltig geschädigt. Und hier in diesem Bereich dazwischen haben wir die verschiedenen Farben des Lichtes entsprechend in der Zelle Größenordnungen. Das heißt, solche Mitochondrien, wenn die im langwelligen Bereich hier angesiedelt sind mit der Farbgebung, dann können wir auch sagen, ein Mitochondrium ist zwischen 500 Nanometer und 2000 Nanometer in seiner Größenausdehnung. Also ist es auch sinnvoll, mit Infrarotlicht den Energiehaushalt von Zellen über Resonanzphänomene anzukurbeln. Stehende Wellen anderer Farben können zum Beispiel solche Vesikelbildungen bevorzugt begünstigen, sozusagen. Diese Vesikel tropfen ab vom Golgi-Apparat, das sind die Syntheseschritte, wie die Zelle irgendetwas herstellt. Und welche Schwingung jetzt gerade als stehende Welle in der Zelle, in bestimmten Zelldomänen existiert, kann eben die Entstehung kleinerer oder größerer Transportsäcke begünstigen oder verhindern. Und nicht zu vergessen, die innere Uhr auch in dieser Zelle. Wenn wir uns vorstellen wollen, 100.000 chemische Reaktionen pro Sekunde pro Körperzelle mal 10 hoch 14 bis 15 Körperzellen, dann ist das hier ein kleiner Ausschnitt davon, was in solchen Zellen vor sich geht. Verfolgen Sie einfach mal eines dieser Photonen. Sie werden sehen, die werden dann teilweise zerhackt, wieder ergänzt. Da werden Spektralprüfungen gemacht. Man könnte sich stundenlang hier verweilen, die Zeit habe ich leider nicht. Ich möchte Ihnen vielleicht das Bild geben, dass die Photonen, diese Biophotonen, im Prinzip das fließende Wasser sind und dass die verschiedenen Mühlenräder von den fließenden Photonen angetrieben werden. Wir haben es also hier mit einem Staffellauf für Photonen zu tun. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir von außen so wenig davon messen können. Es ist sehr viel Trubel, wie ein Verschiebebahnhof, aber da geht hier, geht was raus. Und das können wir vielleicht messen, wenn es nicht zufällig da oben gerade wieder reinfällt und den ganzen Zyklus erneut durchläuft. Ich könnte das Bild nämlich auch noch aneinander und dann hat das Ganze noch einen größeren Sinn, aneinander sortieren, nur macht dann meine Grafikkarte nicht mehr mit. So ein Mühlenrad, was durch diese chemischen Reaktionen, durch die Photonenausbeute bzw. das Verändern der Photonenladungen, der Quantenenergien angetrieben wird, ist hier in Form dieses biochemischen Photonenkarussells Zitronensäurezyklus. Einfach nur, um es mal anzudeuten. Über den Sonnenpuls habe ich schon gesprochen. Es ist durchaus denkbar und das kann man zum Beispiel auch zeigen, dass auf Membranen auftreffendes Licht die Membranen in Schwingungen versetzt. Das nennt man dann photoakustischen Effekt. Wir müssen davon ausgehen, dass es solche photoelektrischen Effekte nicht nur bei Metallplatten, sondern auch bei biologischen Membranen gibt, dass es möglicherweise sogar so weit geht, dass in den Papillarkörperchen, in den Säckchen unter der Haut, wo sich Blut, die festen Blutbestandteile vom Plasma trennen, dass hier Diffusionsprozesse, ich habe vorhin von Strahlungssog und Strahlungsdruck gesprochen, dass spezifische Strahlungsgegebenheiten hier die Diffusionsprozesse in Membranen beeinflussen können. Zellen tendieren irgendwann dazu, sich zu mehrzelligen Organismen zusammenzusortieren. Und das ist auch schon eine Eigenschaft, die wir beim Wasser finden. Wasser bewegt sich auch im Übrigen im Zusammenhang mit Licht. Hier oben sehen wir verschiedene Bewegungs- Muster des Wassers, also beispielsweise so oder so kann sich das Wasser bewegen oder es kann sich so bewegen. Und dann gibt es noch solche Hin- und Herbewegungen, wie Sie sie da sehen. Und in Kombination ergeben diese möglichen Bewegungen Resonanzbereiche, speziell und hauptsächlich im Infrarot, wo Wasser ganz spezifisch absorbiert. Wenn wir also Licht auf den Körper aufstrahlen und es wird von Wasser oder kommt dort mit Wasser in Kontakt, dann gibt es auch hier ganz spezifische Wechselwirkungen. Und einzelne Wassermoleküle tendieren dazu, solche Cluster zu bilden und haben also auch die Tendenz zur Mehrzelligkeit, würde ich mal sagen. Wie das Wasser laufen lernte, wenn wir uns klar machen, dass die einzelne Zelle mehr oder weniger schutzlos ist und dass diese schutzlose Zelle auf einen Pool, auf einen Thermo- und Nahrungspool angewiesen ist, dann ist eigentlich klar, diese Zellen können eigentlich nur im Wasser überleben. Dort ist auch das Leben entstanden. Aber irgendwann haben sich die Zellen, so wie das Wasser es praktisch schon vorgemacht hat, zu größeren Aggregaten zusammengeschlossen, in der Absicht, den Teich mitzunehmen im Inneren. Damit war aber dann zum Beispiel durch diese Gruppenbildung und Zusammenrottung einerseits eine Verbesserung der Überlebenschancen gegeben, andererseits aber Informationsinfrastruktur wurde dadurch nötig und Arbeitsteilung, weil nicht mehr alle Zellen dasselbe machen können. Es gibt innere Zellen, die im inneren Milieu ihre Arbeit verrichten und dann muss es aber einen Schutz vor Verdunstung und so weiter, also äußere Zellen geben, die in dem Sinne dann andere Aufgaben übernehmen. Hier ist ein 230 Millionen Jahre altes Beispiel für das Konzept des Wassers jetzt endlich herumlaufen zu können. Was die Schildkröte geschafft hat, ist die Flüssigkeit und das innere Milieu mitzunehmen. Was sie auch geschafft hat, ist aus der Äquatorialzone herauszugehen. Was sie nicht geschafft hat, ist die Sonnenwärme mitzunehmen. Sie ist ein wechselwarmes Tier und dadurch etwa 30% des Tages alleine mit der Thermoregulation beschäftigt, was uns überhaupt nicht bekümmert normalerweise. Und wenn es Winter gibt, dann muss es sich eingraben und ihren Stoffwechsel massivst herunterfahren, einen Herzschlag pro Minute beispielsweise, dann schafft sie den Winter zu überstehen. Wenn wir jetzt einen Sprung in der Evolution machen zu den homoiothermen Tieren bzw. Wesen, also den gleichwarmen, den Warmblütern, dann haben wir hier ganz andere Aufgaben plötzlich. Der Warmblüter, der muss sich nicht zwangsläufig in der Äquatorialzone aufhalten. Der kann auch dorthin gehen, wo es Jahreszeiten gibt, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Und gerade der Winter, der ist besonders anspruchsvoll, beziehungsweise der stellt sehr hohe Ansprüche an die vegetativen Regulationsmechanismen. Haben Sie eine Vorstellung, wie viel Körpergewicht so ein Elch im Winter verliert? In Prozent? 20-25%. Und das muss er dann im Sommer, muss er das nicht nur wieder auffüllen, sondern er muss sich auch vermehrt bewegen, er muss sich fortpflanzen, Rangordnungskämpfe durchführen und so weiter und so fort. Und diese Umstellung zwischen Winterbetrieb und Sommerbetrieb ist ähnlich gravierend wie die Umstellung zwischen Tag- und Nachtbetrieb. Und was wir eben sagen können, der Strahlungsanteil im Sonnenlicht, der sich vom Sommer zum Winter hin am allerstärksten verändert, das ist der UVB-Anteil. Und die UVB-Strahlung ist auch die Strahlung, die im Prinzip am gefährlichsten für lebende Zellen ist. Wenn also die UVB-Strahlung zu lebenden Zellen vordringt, die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel die Gene einen Schaden nehmen, relativ groß. Hier sehen wir die Bedingungen, die gleichförmigen Bedingungen im Äquatorialgürtel und zum Beispiel in Mitteleuropa ist es dann so, der Sommer hat 16 Stunden hell, der Winter hat 16 Stunden dunkel. Auch hier ganz massive Anforderungen eigentlich an unser Vegetativum. Letztendlich war es dann vom Warmblüter bis zum Homo sapiens ein langer Weg. In Afrika, also der Äquatorialgürtel, der war besonders günstig für die Entwicklung von solchen Primatenspezies. Und man sieht hier an der Verbreiterung, wie weit der Homo erectus jeweils dann noch in andere, in gemäßigte oder auch teilweise extreme Klimazonen vordringen konnte. Aber auf jeden Fall war das Thema Klima, Strahlung, Hautfarbe dann ein wirklich großes Thema, denn der Affe, der hat etwa so eine Haut wie dieses Menschenpärchen. Die Haut ist hell, ist nicht in der Lage zu pigmentieren, braucht sie auch nicht, weil sie durch Fell vor der direkten Sonneneinstrahlung geschützt ist. Unsere Haut musste sich so entwickeln, dass wir mit dieser Strahlung, die sonst kein Wesen normalerweise mit ungeschützter, nackter Haut übersteht, dass wir diese Art von Strahlung entsprechend auch verarbeiten, sinnvoll verarbeiten können. Und je nachdem, wo die Vorfahren von uns gelebt haben, ist die Haut entweder pigmentiert oder sie ist hell. Es sind unterschiedliche Aufgaben. Im Äquatorialgürtel geht es primär darum, durch Pigmentierung die Kapillarschichten, wo das Blut durchströmt, zu schützen, dass zum Beispiel keine Folsäure zerschlagen wird oder auch keine Cholesterinabkömmlinge in Form von Steroidhormonen, Sexualhormone oder so, sind sehr empfindlich für UV-Strahlung, können dadurch zersetzt werden. Und hier haben wir also durch die Pigmentierung einen entsprechenden Schutz. Und in den gemäßigten Klimazonen geht es darum, im Winter so viel Licht wie möglich hereinzulassen, im Sommer sich aber effektiv vor irgendwelchen Schäden durch die Sonnenstrahlung zu schützen. Sowas musste man lernen. Alle Kulturen, alle älteren Kulturen hatten deswegen meistens im Kontext ihrer Religion ganz bestimmte Rituale und Kulte, die auch beinhalteten, wie man lokal mit der Sonne umgeht. Sonnenverhalten ist nicht globalisierbar. Das heißt, die Regeln, die hier gelten, die für uns hier gelten, sind ganz andere als die Regeln, die für mich in Australien gelten würden beispielsweise. Also keine Globalisierung für den Umgang mit dem Sonnenlicht. Wenn wir uns bei Platon umschauen, finden wir das Sonnengleichnis. Er begreift die Sonne als das höchste, wahre, gute und absolute. Über das Liniengleichnis kommt er dann zum Höhlengleichnis, was für mich so eine Art Foreshadowing war, dessen, was wir heute so erleben. Aber prinzipiell, was sagt das Höhlengleichnis aus? Wir sind durch unsere Sinne, und zum Beispiel ist das Auge ein ganz bestimmtes Sinnesorgan, was sich sehr leicht trügen und betrügen lässt. Wir sind durch unsere Sinne wie gefesselt in einer Höhle. Und die reale Welt erscheint uns hier in Form von Schatten. Der tatsächliche Ursprung sind aber irgendwelche Figuren, die andere Wesen in ein Feuer halten. Also noch nicht mal in die Sonne selbst, sondern in ein Feuer. Dieses Feuer, das war ein guter Begleiter während der Evolution. Denn Feuer macht das Leben leichter. Allerdings sollte man es nicht übertreiben. Mit der Erfindung der Glühlampe war es dann endlich geschafft, der Sieg über die Sonne. Wir hatten uns endlich unabhängig gemacht. Was auch geschafft war, war der Sieg über die Nacht. Das ist die Welt während der Nacht, wie sie beleuchtet ist, im Jahr 2007, Tendenz steigend. Am Lago Maggiore sieht es nachts schon so aus. Und am Times Square ist es noch krasser. Wir wissen heute, dass dieses Licht in der Nacht, zu wenig Sonnenlicht am Tag, zu viel Kunstlicht in der Nacht, gravierende Konsequenzen für unsere mittel- bis langfristige Gesundheit hat. Und wenn man sich hier solche Grafiken ansieht, dann muss man feststellen, die Zivilisation ist ein Gesundheitsrisiko. Natürlich nicht zivilisiert, respektive Entwicklungsland. Da ist es auch ein Gesundheitsrisiko. Hier ist zum Beispiel die Sterberate prozentual betrachtet 9-mal höher an Infektionen und Parasiten. Stirbt man 10-mal so häufig, aber bei uns stirbt man doppelt so häufig an Krebs und doppelt so häufig an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 2/3 unserer Toten, die wir zu beklagen haben, gehen zu Lasten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebserkrankungen. Und hier hat man in der Zwischenzeit herausgefunden, dass ein gewisser Zusammenhang bestehen könnte zwischen dieser modernen Höhle Platons. Wir sind zwar nicht in einer Höhle angekettet, aber wir leben in solchen Höhlen. In diesen Höhlen gibt es auch, selbst wenn draußen die Jahreszeiten so richtig knackig kalt oder krachend heiß sind, 20 Grad, egal wo auf der Welt wir sind. Wir haben den Äquator durch unsere Wohnzimmer gelegt und die Höhle, naja, wir sind in einer Form auch angekettet an diese Mittelchen, mit denen wir zum Beispiel solche Präsentationen geben oder uns informieren. Jetzt habe ich für die Evolution bis zum heutigen Tag leider etwas länger gebraucht als vorher gedacht. Aber wir kommen jetzt zum nächsten Punkt. Über welche Mechanismen kann das äußere Licht unseren Körper auf diese verschiedenen vegetativen Anforderungen zum Beispiel programmieren? Über welche Mechanismen wird die Uhr synchronisiert, die innere Uhr, die in der Nucleus suprachiasmaticus hier oben über der Sehnervenkreuzung irgendwo gelegen ist? Diese innere Uhr hat eine Hormonverbindung zu allen Organen, sie hat aber auch sympathische Nervenfaserverbindungen zu allen inneren Organen und ist dafür verantwortlich, dass diese Organe harmonisch ineinander arbeiten, zusammenarbeiten. Dieses Schema gibt uns etwas mehr Aufschluss, wie die Regulationsmechanismen aussehen. Wir haben also einmal die Wirkung der Sonne, des Sonnenlichtes auf die Haut und auch auf verschiedene Schichten innerhalb der Haut. Was wir hier jetzt auf der Darstellung herausgestellt sehen, ist das Vitamin D als das Sonnenhormon, als das Signal. Wir haben jetzt erhöhte Anteile von UVB-Strahlung in unserer Umgebung. Und das Dunkelhormon, weil zyklisch läuft ja alles, Tag und Nacht ein beständiger Wechsel. Wir haben hier die Helligkeit, extrem dann den Sommer. Wir haben hier den Winter bzw. die Nacht. Und das wird übermittelt oder vermittelt. Die regenerativen Effekte werden über das Melatonin vermittelt. Hier kommt dann ein anderer Signalweg mit ins Spiel, und zwar das Auge. Wir haben also 2 Sinnesorgane, über die unser Körper die äußeren Bedingungen auswertet. Einmal die Haut, die ein viel weitergreifendes Sinnesorgan ist als das Auge, nebenbei bemerken. Das Auge ist ja nur limitiert auf den sichtbaren Anteil, sieht kein UV und sieht auch kein Infrarot. Die Haut nimmt Wärme wahr und verbrennt sich den Pelz, wenn sie Vitamin D zu viel bilden müsste. Also wenn wir UV-Strahlung hier drauf bringen. Haut also ein viel universelleres Lichtsinnesorgan als das Auge. Das Auge ist nicht nur zum Sehen, also für die visuellen Aspekte, sondern über den retinohypothalamischen Trakt gibt es Nervenfasern zu dieser inneren Uhr. Und die innere Uhr koordiniert dann die Aktivitäten der Dunkeldrüse, das wäre die Zirbeldrüse, und der Tageshelligkeits-Sommerdrüse, das wäre die Hypophyse. Hier vielleicht ganz kurz an der Stelle eine Tafel, die zeigt, wie wichtig die optimale Vitamin-D-Versorgung ist, denn Vitamin-D-Mangel ist mit allgemein erhöhter Sterblichkeit verbunden. Damit sollten wir es jetzt erstmal belassen, weil es wäre ein Vortrag für sich. Wichtig ist, dass hell und dunkel gleichermaßen ihr Recht bekommen. Einatmen genauso wie ausatmen ist erforderlich. Systole, Diastole, es sind immer diese zyklischen Prozesse. Der Gegenspieler oder einer der Gegenspieler vom Vitamin D ist das Melatonin, Dunkelhormon, Nachthormon. Es fördert den Schlaf, fördert die Zellregeneration, wirkt als Radikalfänger, hemmt beispielsweise die Aromatase und damit die Östrogenbildung im Gewebe. Was würden Sie sagen, brauchen wir dieses Melatonin? Ja, eindeutig ja. Allerdings ist es eben so, je höher der Blauanteil im uns umgebenden Licht, umso stärker wird das Melatonin in der Bildung unterdrückt. Und das passiert beispielsweise, und da kommen wir jetzt schon mal kurz zu diesen Energiesparlampen, die haben einen sehr hohen Blauanteil und wenn wir die abends einschalten, dann wird die Melatoninbildung stärker gehemmt, als wenn wir eine Glühlampe oder eine Kerze anhätten. Das ist einfach Fakt, kann man aus den Spektren ableiten, gibt auch entsprechende Untersuchungen. Wenn Sie jetzt denken, ich lasse meine Energiesparlampe aus, denken Sie auch dran, wenn Sie abends an Ihrem Computer arbeiten, das Farbprofil auf einen Warmton einzustellen, sonst haben Sie nämlich auch 6500 Kelvin, speziell wenn Sie mit einer weißen Seite und ein bisschen schwarzem Text arbeiten. Auch das unterdrückt den Melatonin, die Melatoninkonzentration. Und Ihr Fernseher wird auch mit 6500 Kelvin, das ist die Farbtemperatur an einem Sommertag, von der Sonne selbst ausgeliefert. Auch da ist die Frage, inwieweit das jetzt mit Ihrer Melatoninbildung konkurriert oder nicht. Um das Ganze mal zu zeigen, der Tag beginnt im Rot, also das heißt rotlastig. Wenn die Sonne steigt, da haben wir sichtbares Licht und Infrarot. Nur High-Noon-Bedingungen geben uns Ultraviolett und, also UVA und UVB, also das vollständige Spektrum. Das Licht mutet bläulich an. Wir sind hier bei etwa diesen 6500 Kelvin. Die Farbtemperatur wird dann zum Abend hin wieder heruntergenommen. Das ist ein normaler, natürlicher Farbverlauf, der immer wieder gestört wird. Und vor allem haben ja auch Arbeitgeber mitbekommen, wenn sie mit diesen Lichtfarben herumspielen, dann kann man zum Beispiel die Leistungsfähigkeit der so belichteten Menschen verändern im Sinne von Lichtdoping. Und in Hamburg, da wären fast 5 Millionen geflossen, um 1000 Klassenzimmer mit einem System auszustatten, wo der Lehrer mit 3 verschiedenen Tasten die Farbtemperatur so ändern kann, dass er seine Schüler beruhigt oder stimuliert oder zu Höchstleistung und Konzentration antreibt. Das wurde auch wunderbar als Errungenschaft der Lichttechnik vielfach publiziert. Schauen wir uns kurz die Eindringtiefe optischer Strahlung an, dann stellen wir fest, je kurzwelliger und je langwelliger das Licht ist, umso weniger tief dringt es in den Körper ein. Die Strahlungsanteile, die am tiefsten eindringen, die finden wir hier im langwelligen, also im Rot und im Infrarot A. Das sind beispielsweise Wellenlängen, die weder in der LED noch in der Entladungslampe vorkommen. Das heißt, wir haben mit der Glühlampe Abschied genommen vom thermischen Licht und gehen nur noch mit Rot, Orange und kurzwelliger an unsere Augen. Nicht mehr der ganze Körper wird adressiert damit. Grundsätzlich kann man sagen, je tiefer das Licht ins Gewebe eindringen kann, umso besser wird es toleriert. Jeder Bereich dieser Sonnenstrahlung hat ganz spezifische Wirkungen hier, beispielsweise die Bildung des Cholecalciferols über das 7-Dehydrocholesterol in der Epidermis. Oben drüber das kleine Molekül wäre die Folsäure, die im UVB-Licht zerschlagen wird in der Haut, also in den Gefäßschichten der Haut. Ultraviolett A hat nicht nur negative, also schädigende Einflüsse auf Zellen, sondern eine Ganzkörper-UVA-Bestrahlung senkt beispielsweise ganz deutlich den systemischen Blutdruck. Es wirkt auf zum Beispiel Nitric Oxide, also Stickstoffmonoxid-Ausscheidung durch Blutung wird verbessert, die Mikrozirkulation wird verbessert, aber gleichzeitig wird die Cytochrom-C-Oxidase bei der Energiegewinnung in den Mitochondrien gehemmt durch NO. Hier brauchen wir dann wieder Infrarot A, um diese Bindungsstelle für den Sauerstoff frei zu machen, also das NO rauszutreiben. Also es sind synergetische Effekte, die wir von den verschiedenen Spektralbereichen erwarten können. hier unten das Wassermolekül, das interagiert sehr stark mit Infrarot B und Infrarot C. Alles, was langwelliger als 2000 Nanometer ist, dringt in unseren Körper fast nicht mehr ein. Hier mal ein Beispiel, dass selbst ein und derselbe Strahlenbereich hier oben in der Schicht oberhalb der Papillen wird das Vitamin D3, die Vorstufe davon, gebildet. Das UVB, was hier in diese Papillen hineinkommt, ist zum Beispiel, das Folsäure ist nur exemplarisch für eine ganze Reihe von lichtsensitiven chemischen Inhaltsstoffen unseres Blutes. Und hier unten möchte ich Sie mit einer Darstellung bekannt machen. Stellen Sie sich vor, unser Körper enthält verschiedene Pigmenttöpfchen. Das heißt also Substanzen, chemische Substanzen, die Strahlung in einer ganz bestimmten, im ganz bestimmten Frequenzbereich oder Wellenlängenbereich aufnehmen können. Das ist ja das Typische für ein Pigment. Die Hautschichten wirken, jetzt in dem Fall die Epidermis, wie ein Filter, der sich eben mit der kurzwelligen Strahlung und mit der längstwelligen Strahlung am stärksten anfüllt. Und was am tiefsten eindringt, das sind eben die sichtbaren und die Nahinfrarotanteile. Konzertierte Effekte von Sonnenlicht. Hier sehen wir nochmal ein Modell der Haut, wo UVA, UVB, Eindringtiefe für diese Strahlungsbereiche dargestellt ist. Und Bereiche und Effekte optischer Strahlung würde man auf diesen Chart erkennen. UVC spielt normalerweise für natürliche Bedingungen keine Rolle, weil es durch die atmosphärischen Schichten ausgefiltert wird. Für die Aktinotherapie, Bildung von Vitamin D, wird der Strahlungsbereich UVB verwendet. Außerdem ist er für die Ausbildung einer Lichtschwiele, für den Sonnenbrand verantwortlich. Man kann sich gut vorstellen, wenn man Sonnencremes, das hat man 20 Jahre lang gemacht, die nur UVB herausfiltern, sich auf den Pelz schmiert, dass dadurch das einzige Warnsignal, was mir individuell für mich sagt, wann habe ich zu viel Sonne abgekriegt, das ist nämlich, wenn die Haut sich rötet, dieses Warnsignal wird durch diese Sonnencremes abgeschaltet, so als wenn Sie im Auto fahren, das rote Öllämpchen blinkt auf und Sie lassen es abklemmen in der Werkstatt, weil Sie sich dadurch irritiert fühlen. Heute wundert man sich, dass komischerweise zusammen mit der Einführung solcher hocheffektiver UVB-Schutzfilter der Hautkrebs auch ansteigt, epidemiologisch. Und die Experten streiten sich, woher kommt es? Weil die Sonne so eine böse Strahlung abgibt oder weil wir irgendwas mit ihr falsch machen? UVA, Serotoninsynthese beispielsweise, das ist ganz wichtig, wenn wir nicht genügend Serotonin haben, was tagsüber gebildet wird und sich in der Zirbeldrüse, in dieser kalkigen Struktur speichert, dann kann auch nachts nicht genügend Melatonin gebildet werden, denn Serotonin ist die Melatonin-Vorstufe. Für die Chromotherapie, das ist die Farblichttherapie, haben wir jetzt keine Zeit. Das wäre nämlich dann mit so vielen Farben, bis man die einzeln besprochen hat, definitiv zu viel. Infrarot A aber nochmal wirkt antioxidativ in den Mitochondrien, steigert die Zellatmung, indem zum Beispiel Stickstoffmonoxid aus der Bindungsstelle in der Zytochrom-C-Oxidase verdrängt wird. Es verbessert die Mikrozirkulation, stimuliert die Fibroblasten, dadurch auch die Gewebestruktur, die Hauttextur und so weiter. Infrarot B, hier haben wir es mit einer Thermotherapie zu tun. Die Wassermoleküle und Cluster werden durch diesen Strahlungsbereich in der extrazellulären Matrix wie kleine Magnetrührer bewegt und dadurch kommt es zu einer diffusionsverstärkenden Wirkung. Thermotherapie mit langwelligen, also Infrarot C, wirkt nur noch über die Reizung der Hautoberfläche, also bei weitem nicht mehr so tiefgehend, wie das bei Infrarot-A-Strahlung der Fall ist hier. Dieser Bereich ist übrigens auch für Wundheilung gut bekannt und untersucht. Und noch eine Darstellung für eine physiologische Hautreaktion, die durch UV-Einwirkung, vor allem im UVB-Bereich, im Laufe von 4 Wochen entwickelt. Wir müssen, wenn wir mit der Sonne, wenn wir in die Sonne gehen wollen, berücksichtigen, dass die Haut ein relativ träges Organ ist Es dauert mindestens einen Hautzyklus, bis also Keratinozyten nach außen gewandert sind. So lange dauert es, nämlich 4 Wochen oder 28 Tage, bis die Haut sich vollwertig auf die Sonnenbedingungen einstellen konnte. Also Kurzurlaube, mal 3 Tage in den Süden chatten. Das macht unsere Haut einfach von ihrer Physiologie her in keinem Fall mit. Heliotherapie, man vermutet es schon bei den Ägyptern, weil hier ein Kind in die Sonnenstrahlen gehalten wird und Gesundheit am Ende dieser Sonnenstrahlen in Form von Symbolen auftaucht. Beweisen kann man eigentlich nur eine Lichthygiene, dass aber die Ägypter einen salutogenetischen Umgang mit der Sonne pflegten, das können wir auf jeden Fall sagen. Wer es beherrscht hat, wie kein anderer, mit der Sonne zu heilen, war Auguste Rollier, einmal prophylaktisch, indem er die Kinder aus den Städten in das Schweizer Hochgebirge gebracht hat und dort geschult hat, sowohl im Sommer wie auch im Winter. Ein Hut wurde immer getragen, das ist bei der Heliotherapie ganz wichtig. Und hier sehen wir ein tuberkulosekrankes Kind mit über 34 Herden. Es war totgeweiht und wurde zu diesem properen jungen Knaben innerhalb von 2 Jahren, also zwischen dem Aufnahmezeitpunkt hier, wo er von Rollier in der Klinik aufgenommen wurde und wo er hier zu sehen ist, sind 2,5 Jahre vergangen. Und es wurde nur die Wirkung des Sonnenlichtes zum Einsatz gebracht. Wenn wir uns die sekundären Lichtwirkungen, die schon 1926 beschrieben wurden, kurz anschauen, dann sehen wir Zuckerhaushalt, Fetthaushalt, Protein-, Eiweißhaushalt wird normalisiert oder gesteigert. Wir haben hier zum Beispiel eine Senkung des Blutdrucks zu beobachten. Wir haben eine Stimulation der spezifischen Immunabwehr bei richtiger Anwendung des Sonnenlichtes. Und alle diese Wirkungen sind am bedeutendsten unter pathologisch veränderten Verhältnissen und vollziehen sich im Sinne einer Normalisierung einer gestörten Funktion. Jetzt kommen wir zu der Frage, ob wir vielleicht mit unseren Kunstlichtquellen in biologischer Dunkelheit leben, dass nämlich der vordergründige Lichthunger mit Kunstlicht gestillt werden kann, dass unser Körper allerdings trotzdem, trotz dass es hier schön hell ist, in biologischer Dunkelheit lebt. Es hängt einerseits natürlich damit zusammen, dass wir uns bekleiden müssen, auch außerhalb der Äquatorialzone. Es hängt aber auch damit zusammen, dass die meisten Arbeitssituationen überhaupt nicht ermöglichen, dass wir zu der Zeit rausgehen in die Sonne, wo sie am effektivsten für die Vitamin-D-Bildung geeignet ist. Wann ist es? High Noon, mittags um 12, beziehungsweise bei Sommerzeit mittags um 1. Wenn Sie erst um 4 oder 5, so wie es empfohlen wird, in die Sonne gehen, dann müssen Sie noch mehr Vitamin D essen, weil die langwellige UVA-Strahlung in den Kapillarschichten der Haut das bereits fertige Vitamin D wieder zerschlägt. Ja? Das heißt, es werden im Moment an die Bevölkerung Verhaltensweisen gegeben. Man soll erst in den Nachmittagsstunden in die Sonne. Geht alles in Richtung einer Vitamin-D-Defizienz. Und wenn Sie jetzt davon schon mal gehört haben, haben Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel testen lassen. Aber in einer, sagen wir mal, 0815-Population in Deutschland haben wir 70-80% Vitamin-D-defiziente Menschen. Mit einer Erhöhung der Sterblichkeit, Verdopplung der Brustkrebs und andere Tumorarten und so weiter und so fort. Jetzt kommen wir in den verbleibenden 2 Minuten noch zu der Qualität verschiedener Kunstlichtquellen. Wir haben hier eine thermische Lichtquelle, die Glühlampe, die sehr ähnlich dem Feuer ist. Das Sonnenlicht in der Mitte mit ihrer ganz harmonischen Farbverteilung. Hier haben wir etwa die Farbverteilungen mal symbolisiert und die Energiesparlampe, die besticht durch solche hochstechenden Blauzacken im Indigo-Bereich. Die Quecksilberdampfentladungslampe, denn nichts anderes ist die Energiesparlampe, arbeitet damit, dass Quecksilber angeregt wird und ganz quecksilberspezifisch einen Fingerabdruck in Form solcher Photonen, das sind Quecksilberphotonen, 406 Nanometer, 435, 490, 546, Die zum Beispiel sind sehr intensiv in dem Licht von solchen Entladungslampen und dringen tiefer als bis auf die Gefäßschichten der Haut ein. Das Quecksilberspektrum ist immer gleich, also plus minus hier, so wir reden bei Unterschieden um 5 bis 10% im kontinuierlichen Spektrum. Wenn Sie solche Grafiken gesehen haben, im Internet zum Beispiel für sogenannte Vollspektrumlampen, die sind vorher grafisch manipuliert, weil Quecksilberlicht ist Quecksilberlicht und ein Spektrum ist nur dann ein richtiges, wenn nur eine Zacke bei 100% ist. Alle anderen Zacken müssen dann, nämlich die höchste muss bei 100 sein, alle anderen sind zwangsläufig niedriger. Wenn Sie so ein Spektrum sehen, das viel breiter verteilt ist und alle Zacken oder viele gehen bis an den oberen Rand, dann geht das Spektrum noch weiter bis hier hoch. Habe ich aber schon mehrfach gesehen. Mensch als Resonanzantenne, sagen wir mal ganz einfach, wir brauchen einen Sender und einen Empfänger, die gleich gestimmt sind. Wenn wir eben Quecksilberatome im Körper haben und uns mit Quecksilberlicht, mit Quecksilberphotonen bestrahlen, dann sind bestimmte Wechselwirkungen durchaus zu erwarten. Quecksilber ist toxisch, flüssig bei Raumtemperatur, verdampft sehr schnell. Durch die Filzherstellung, wo Quecksilber verwendet wurde, hat man festgestellt, dass die Hutmacher meistens einen kleinen Knall hatten, also verrückt waren, nicht nur bei Lewis Carroll, sondern auch in der Realität. Es kommt unter anderem durch die Affinität zum Fettgewebe, dass eben unsere Nerven, unser Nervensystem mit den spanischen Scheiden sehr fetthaltig sind und da Störungen erzeugt werden, Energieproduktion in den Mitochondrien wird gestört, Photosynthese wird gestört. Quecksilber ist photochemisch sehr aktiv und wenn man das Ganze mal umrechnet, wie viel Quecksilber haben wir im Körper, wenn wir so und so viel von Quecksilber zum Beispiel ein Mikrogramm zu uns nehmen. Mensch besteht aus ca. 10 hoch 14 Zellen. Ein Mol Quecksilber bei 200 Gramm enthalten dann 6 mal 10 hoch 23 Atome. Man kann das runterrechnen. Handlicher ist es, wenn wir dann sowas sehen. Zum Beispiel früher, als man noch Quecksilber-Konservierungsstoffe, Thiomersal zum Beispiel, verwendet hat in Impfungen, hat ein Säugling zwischen 90 und 450 Billiarden Quecksilberatome durch die Impfungen bekommen in den ersten 15 Monaten. Das sind 4500 Quecksilberatome pro Körperzelle. Trinkwasser, ein Mikrogramm, sind 30 Atome für jede Körperzelle, jedes Mal, wenn wir einen Liter Trinkwasser zu uns nehmen. Und Quecksilber ist photochemisch aktiv, das heißt hier in der Haut kann anorganisches in metallisches oder in organisches Quecksilber hin und her verwandelt werden durch die Bestrahlung mit Licht. Möglicherweise noch schlimmer, wenn wir Quecksilberlicht dafür verwenden. Der Mensch ist voller Pigmente, also nicht nur Atome, die ganz spezifisch Strahlung absorbieren, sondern alle unsere stoffwechselaktiven Substanzen. Wenn wir hier unsere Farbtöpfchen uns anschauen, dann werden diese Farbtöpfchen durch Tageslicht, durch echte Sonne so befüllt in dieser Verteilung. Feuer würde unsere Töpfchen weniger befüllen. Die Glühlampe ist sehr feuerähnlich. Da haben wir lediglich im Infrarot-A-Bereich eine stärkere Aktivität. Normalerweise Tag und Nacht sollte zu einem ausgeglichenen Pigmenthaushalt, Befüllungsstatus führen. Wenn wir als Mitteleuropäer nach Australien gehen, dann kann es auch Lichtstress geben, wenn dann die Töpfchen bald überlaufen. Und als letztes Bild, das wäre jetzt zum Beispiel der Füllstand unserer Farbtöpfchen im Licht von Energiesparlampen. Sehr, sehr viel Blau und wenn Sie aufmerksam waren, dann geht der Blaugehalt immer unter natürlichen Umständen mit dem UV-Gehalt einher. Hier wird das Signal gesetzt, es gibt draußen UV, es gibt demnächst auch Vitamin D, also wird der Körper in die Irre geführt. Vorletzte Folie, Gesundheit als rhythmische Kohärenz im gesamten Organismus. Da will ich jetzt allerdings nicht mehr zu weit drauf eingehen. Ich möchte Ihnen nämlich noch schnell die Landkarte für Quantenmechaniker zeigen. Hier sind die Quantenmechaniker sogar gespiegelt. Und diese Karte können Sie sich bei unihedron.com herunterladen. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Über diese Karte kann man über Lichtphotonen unglaublich viel lernen und mit 49 Minuten, 19 Sekunden entschuldige ich mich für ein klein wenig überziehen, bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit.